Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.
Wieso Wettbewerb? Dieser Frage widmet sich das folgende Gespräch zwischen Dr. Caroline Amlinger und Juan S. Guse über Literatursoziologie und Soziologieliteratur. Das Gespräch wurde von SFB 1288-Mitglied Max Richter moderiert. Genauer wurde die Rolle von Literaturwettbewerben und ihren Jurys beleuchtet. Nicht nur für den Status von Literatur, sondern die Texte selbst. Caroline Amlinger ist promovierte Soziologin und Bestsellerautorin. Der Schriftsteller Juan S. Guse wurde unter anderem beim prestigeträchtigen Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Aus dessen Siegertext liest er im Rahmen der Diskussion. Er promoviert in Soziologie an der Leibniz-Universität Hannover. Die Veranstaltung fand am 23. Januar 2023 im Rahmen des von Max Richter organisierten Workshops Konkurrenz in den Künsten im SFB 1288 statt. Max Richter ist Doktorand im Teilprojekt F02 Nullmeridian der Literatur, der Literaturnobelpreis als globaler Vergleichsmaßstab.
Die Veranstaltung heute Abend trägt, wie Sie hier alle sehen können, die Titelfrage »Wieso Wettbewerb?« und verspricht in der Ankündigung ein Gespräch über Literatursoziologie und Soziologieliteratur. Wie diese Titelkonstruktion und auch die Gästekonstellation bereits andeuten, sind wir heute Abend also nicht nur, wie es der Austragungsort vielleicht nahelegt, interdisziplinär zwischen Soziologie und Literaturwissenschaft unterwegs, sondern in einem gewissen Maße auch an der Systemgrenze zwischen schriftstellerischer bzw. publizistischer Tätigkeit auf der einen Seite und dem universitären Wissenschaftsbetrieb auf der anderen. Denn unsere beiden Gäste sind, wenn man so möchte, mit jeweils eigenen Doppelperspektiven auf unseren Themenkomplex angereist. Einerseits als Forscher und Forscherinnen im Fach Soziologie, zugleich aber auch als Buchautorinnen und damit gewissermaßen auch als Akteure in eben jenem Feld, das zum Teil auch ihren wissenschaftlichen Gegenstand ausmacht. So hat Caroline Amlinger ihre Dissertationsschrift mit dem Titel »Schreiben, eine Soziologie literarischer Arbeit« von 2021 bereits in der Einleitung selbst als, Zitat, »ein Buch über das Bücherschreiben« charakterisiert und vor kurzem in einem Gespräch über dieses Buch erzählt, dass sie sich im Verlauf des eigenen Schreibprozesses selbst auch gestalterisch von den Konventionen einer wissenschaftlichen Qualifikationsschrift immer weiter entfernt und stattdessen immer schon ein Buch vor Augen gehabt habe. Das hat auch ganz gut funktioniert, denn dieses Buch ist auch prompt bei Suhrkamp, dem vielleicht prestigeträchtigsten Verlag, den man sich für eine Dissertation wünschen kann, erschienen und das auch gleich in mehrfacher Auflage. Das heißt, im Gegensatz zu vielleicht manch anderer Dissertationsschrift wurde dieser Text nicht nur geschrieben, sondern vielfältig sogar gelesen. Schon fast erschreckend kurz danach, also schon im Oktober 2022, erscheint bereits ein zweites Buch von ihr prominent bei Suhrkamp, zusammen mit Oliver Nachtwey verfasst, mit dem Titel »Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus«. Ein Buch, das nicht nur in unzähligen Feuilletons, Radiosendungen und Podcasts besprochen wurde, sondern es zwischenzeitlich selbst bis in die Bestsellerlisten geschafft hat. Und ich denke, dass auch wenn dieses Buch thematisch weiter weg vom Thema des heutigen Abends angesiedelt ist, als Schreiben, es wohl dennoch in der Praxis vielleicht Carolines soziologische Außensicht auf die Dynamiken und Aufmerksamkeitsökonomien des Buchmarkts sicher um einige weitere Innenansichten erweitert haben dürfte. Am Deutschen Seminar in Basel tätig und am Sonderforschungsbereich Transformation des Populären in Siegen zu Gast, ist sie dem Forschungsbetrieb bei all dem an der Universität stets verbunden geblieben. Schön, dass du da bist, Caroline. Und vielleicht möchtest du uns zum Einstieg vielleicht nochmal deine Perspektive auf diese Doppelrolle, die du gewissermaßen einnimmst, schildern, beziehungsweise ein paar einführende Sätze dazu, wie die Bücher, das Bücherschreiben und das Fach der Soziologie sich in deiner Arbeit gefunden haben.
Ja, danke für die Einladung und die nette Vorstellung. Das finde ich eine ganz, ganz gute Einstiegsfrage, weil man sich damit gleich nicht nur als Subjekt der Forschung, sondern als Objekt der Forschung auch begreifen kann. Und damit stellt sich auch so die Grundidee von Literatursoziologie nochmal anders. Also die Grundidee von Literatursoziologie ist ja diejenige, dass man die Illusio des autonomen Werkcharakters zerstört und Literatur als einen genuinen gesellschaftlichen Prozess denkt und auch das Werk als nicht grundsätzlich geschlossenes, abgeschlossenes mit einem ästhetischen Eigenwert, sondern immer als etwas Gemachtes, als etwas sozial praktisch Hervorgebrachtes. Und was sozusagen gerade, glaube ich, im Fach der Literaturwissenschaft eine Provokation ist und damit auch verbunden ist mit bestimmten Vorbehalten, etwa einer deterministischen Lesart oder Sichtweise auf Literatur, ist dann, wenn man nun die Perspektive der Autorin selbst einnimmt, eigentlich eine ganz interessante und produktive Autopraxeologie, könnte man sagen. Ne? Und die ist aber irgendwie auch manchmal desillusionierend. Das habe ich jetzt gerade bei der letzten Publikation, bei der gekränkten Freiheit gemerkt, dass durch die Möglichkeit, sich die über Rankings, über die Sichtbarkeit von Rankings und die Quantifizierung auch von Verkaufszahlen, beispielsweise bei diesem Amazon-Ranking-System, konnte man sehr gut sehen, welchen Einfluss ästhetische Wertungsinstanzen auf Verkaufserfolge und Beachtungserfolge haben. Und es ist dann erschütternd zu sehen, wie wenig Einfluss die klassische Rezension auf das Amazon-Verkaufsranking beispielsweise hat. Während dann hingegen gerade Hass und Häme in den digitalen sozialen Netzwerken unglaublich viele Beachtungserfolge, Popularitätsgewinne, aber auch Verkäufe nach sich ziehen. Und das finde ich sozusagen als Literatursoziologin bemerkenswert, weil man daran sieht, dass sich der Buchkauf nicht nur in der sozialen Funktion des Lesens erschöpft, in meinem Fall eben, weil es ein Sachbuch war, der Information und Weiterbildung darüber, wie Gesellschaft funktioniert und wie wir miteinander interagieren, sondern dass eben daneben ganz stark weitere soziale Funktionen treten, wie eben der Buchkauf als Akt der Solidarität, als Akt der politischen, in dem Fall auch Positionierung, ne, was man dann auch gesehen hat, dass dann das Buchcover gepostet wurde bei Instagram oder Twitter, ne, um sozusagen als Statement, ne, sozusagen gegen andere Formen von Gesellschaftsdiagnose oder auch politischer Position. Und das fand ich eben als Literatursoziologin sehr spannend. Und diese Sichtweise, sich selbst zu objektivieren, sich zum Gegenstand der Forschung dann unterbewusst zu erheben, schützt natürlich auch eben, ne, vor Angriffen, vor der affektiven Involviertheit, die diese Form von Öffentlichkeit ja dann auch mit sich bringt. Also das finde ich, waren ganz, ja, ganz interessante Erfahrungen, die ich dann jetzt im Herbst dann machen durfte.
Ja, super. Vielen Dank, Caroline, für diese Einblicke und auch schon Vorschläge dazu, worum es später vielleicht noch ausführlicher gehen kann. Aber ich möchte und will natürlich zunächst mal unseren zweiten Gesprächsgast heute Abend auch vorstellen. Juan S. Guse steht Caroline in Sachen Produktivität in nichts nach, ist aber nicht, zumindest noch nicht, für soziologische Studien in Buchlänge bekannt, sondern vor allem für Texte belletristischer Art, insbesondere für seine sehr ambitionierten und auch durchaus soziologisch stark angereicherten Romane. Das Debüt mit dem Titel Lärm und Wälder erschien 2015 bei Fischer und ist eine in Lateinamerika angesiedelte Erzählung, in der etwas verkürzt Prepperkult und Gated Communities als Parabeln für ein bürgerliches Leben unter Angstdruck funktionieren. Und 4 Jahre später dann der große Durchbruch mit Miami Punk, ebenfalls bei Fischer. Ein über 600 Seiten starker, hochgradig anspielungsreicher Weltenbau um den ausgetrockneten Atlantik vor Miami Beach herum, der als apokalyptisch anmutende Kulisse für Counter-Strike-Turniere, obskure Kongresse und der Bewältigung von Alligatorenplagen dient. Und es ist auch zusätzlich ein Roman, der nicht am Buchdeckel Halt macht, sondern auch mit Teilen einer Erzählung im Internet fortlebt, ein gewisses Eigenleben dadurch auch kultiviert hat und später sogar in einer Art Fortführung beziehungsweise in einer Art Zusatzmaterial als Hörspiel fortgeführt wurde. Nebenbei, wenn man so will, promoviert Juan außerdem an der Universität Hannover im Bereich Organisationssoziologie und erforscht dort unter anderem auch Aufnahmeverfahren an Kunsthochschulen, womit auch die nächste wechselseitig produktive Doppelperspektive bereits angedeutet ist. Künstlerischer Erfolg ist so gesehen nicht nur Teil seiner Vita, sondern genauso sehr Gegenstand seiner Forschung. Am allerdeutlichsten dürfte sich diese Doppelrolle im vergangenen Sommer dargestellt haben, als Juan nach Klagenfurt zum Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen war und diese Gelegenheit nicht nur nutzte, um dort den eingangs erwähnten Text zu lesen und außerdem ausgezeichnet zu werden, sondern gleichzeitig mit Kollegen aus dem Fach den Wettbewerb dort soziologisch zu untersuchen. Schön, dass auch du da bist, Juan, und vielleicht magst du, ähnlich wie Caroline, auch nochmal aus deiner Perspektive erläutern, wie es sich eigentlich mit diesem Verhältnis von Literatur und Soziologie in dem, was du so tust, verhält.
Also erstmal würde ich sofort unterschreiben, was du sozusagen so diese Schutzfunktion Psychohygiene, das ist natürlich besonders in Klagenfurt. Einerseits bin ich natürlich auch abgestumpft, weil wir qua Forschungsprojekt die ganze Zeit uns sozusagen Auswahlsituationen, Bewertungssituationen anschauen und die irgendwann sozusagen ihre Spitzen verlieren. Aber gleichzeitig eben sozusagen mit dieser Doppelrolle vor Ort verliert es natürlich auch so den Stress und so, weil man sieht es eben sozusagen vielleicht oder bildet sich ein, das auf einer abstrakteren Ebene sehen zu können. Genau, also ich glaube, am Anfang war diese Doppelrolle sehr parasitär im Sinne von, dass mit dem Anfang meines Schreibens ich immer schon sozusagen Soziologie angezapft habe und für meine Prosa-Zwecke missbraucht habe. Und dass die Literatur sozusagen dann Gegenstand wurde, das hat sich dann so im Zuge dieses Forschungsprojektes entwickelt. Ursprünglich hatten wir eigentlich nur ein Interesse an der begabten Förderung, ne? Also Stiftung, Stipendienverteilung und so weiter. Dann haben wir aber den Begabungsbegriff sozusagen auf die künstlerische Begabung irgendwie ausgeweitet. Und so wurde dann sozusagen auch vielleicht so ein bisschen auch mein Feldwissen. Wir haben eben nicht nur bildende Kunsthochschulen, sondern auch die Schreibschulen begleitet bei ihren Auswahlverfahren. Wurde das so ein bisschen, wurde ich selbst nochmal mehr involviert in, als sozusagen als Feldinsasse.
Ja, vielen Dank. Und ich würde denken, also vielleicht nutzen wir auch schon also dieses Framing des Bachmann-Preises, um sozusagen zum Lesungsteil einzusteigen. Und vielleicht möchtest du auch vorab noch irgendwie ein, zwei Sätze dazu sagen. Das ist ja nun einer, den wir auch im Vorgespräch, du hast ihn einen Wettbewerbstext genannt. Also was
macht genau, also zu was wir da vor Ort geforscht haben, können wir gleich danach nochmal sprechen. Ein Wettbewerbs ist es, Text ist es in dem Sinne, dass für mich die Anlage eines größeren Projektes ist, was auch immer das bedeutet. Und wenn man ungefähr weiß, wie sozusagen der Klagenfurt-Wettbewerb funktioniert, dann weiß man, dass da eher sozusagen kompakte, die klassische Kurzgeschichte mit Anfang und Ende gesucht wird und eben nicht der Auszug. Und in dem Sinne war es ein strategisches Papier, dass ich da einfach, ja genau, sozusagen so wie so ein Crash-Dummy draus gebastelt habe. So kann man das vielleicht am ehesten beschreiben. Ich habe jetzt aber eine kürzere Version, weil ich will wirklich niemanden antun, 25 Minuten Lesung sich jetzt reinziehen zu müssen. Genau, und ich lese das jetzt vor und das ist dann vielleicht ein ganz guter Anlass, um über Klagenfurt oder was auch immer zu sprechen. Nach einem langen Tag voller Gespräche legte sich Ines spätabends auf eine Liege im Zentrum des Basislagers und las ein Buch. Nur eine Handvoll Leute waren um diese Uhrzeit noch wach. Die letzte Expedition des Tages rückte gerade zu einer Nachtwanderung ins Herz des Mittelgebirges aus. Ihre Teilnehmerinnen trugen eine Mischung aus Neugier und Furcht in ihren Gesichtern sowie leichte Tagesrucksäcke am Körper. Beim Umblättern der Buchseiten merkte Ines, wie ihr vor Müdigkeit langsam die Augen zufielen, als sie jemand von der Seite ansprach und fragte, ob er sich zu ihr setzen könne. Es war der Dramatiker Wolfram Lutz. Er bot ihr Tee aus seiner Thermoskanne an, und die beiden begannen, über ihre Arbeit zu sprechen. Ines erzählte ihm, wie mühsam es sei, einen Text mit dutzenden verfeindeten Personen zu schreiben und dass sie oft erschöpft sei von diesen Gesprächen und Schlafprobleme entwickelt habe. Sie fragte Wolfram, ob er seinerseits schon ein paar gute Szenen geschrieben habe, seit er hier im Lager sei. Er schüttelte den Kopf und meinte, nur Schrott. Und so unterhielten sie sich auch darüber, ständig das Gefühl zu haben, nicht genug zu arbeiten, sprachen über den Anfang des 20. Jahrhunderts und das gleichzeitige Aufkommen der Wörter Weltliteratur, Weltpolitik und Weltwirtschaftskrise, über die Tatsache, dass der deutsche Wikipedia-Eintrag zu Menschheit aus nur einem einzigen Satz bestand, über das internationale Interesse an der Suchaktion hier im Taunus und darüber, wie man Orangensaft genießen kann, wenn man doch weiß, wie er hergestellt wird. Diese Dinge sagten sie, dann ging die Sonne auf. Als die beiden gerade von ihren Liegen aufstehen und zurück zu ihren Unterkünften wollten, kehrte mit großer Verspätung die Expedition von ihrer Nachtwanderung zurück. Die Nachricht vom Zweitkontakt versetzte das Lager in Aufruhr. Nach langem, erfolglosen Wochen des Suchens kehrte eine neue Lebendigkeit zurück, gezeichnet von der unerschöpflichen Arbeit am Rätselhaften. Sämtliche Arbeitsgruppen stürzten sich auf das wenige neue Wissen, das die Expeditionsmitglieder mitgebracht hatten, während die Lagerleitung ihrerseits beschloss, alle weiteren Erkundungen auf das umliegende Gebiet des Zweitkontaktes zu beschränken. Das Basislager lag am südöstlichen Fuß des Taunus bei Frankfurt. Es war nie offiziell ausgewiesen worden, sondern nach und nach aus Zelten, Containern und Wohnmobilen entstanden. Dort lebten und arbeiteten mittlerweile hunderte Personen, entsandt von Universitäten und Nationalstaaten, zusammen mit lokalen Behörden, Personal, Journalisten und NGO-Mitarbeiterinnen. Es gab 220 Volt Stromanschlüsse, Sanitäreinrichtungen, eine Kantine, Internet, ein Archiv und sogar ein kleines Schuhgeschäft. Ines teilte sich ihre Unterkünfte mit einer Historikerin aus Mainz, einem Schweizer Anthropologen und einem chilenischen Geologen. Als die Nachricht aus dem Taunus um die Welt ging, war der Geologe einer der ersten, die aus dem Ausland anreisten. Seit Jahrzehnten war man nicht mehr auf unbekannte, isolierte Gruppen gestoßen. Selbst in den entlegensten Regenwäldern war man sich sicher, jeden Stein berührt zu haben und nun diese Entdeckung mitten in Europa. Es herrscht hier, hat er einmal gesagt, eine ähnliche Stimmung wie beim Grubenunglück von San José, wo damals Dutzende Bergleute 700 Meter unter der Erde für über 2 Monate eingesperrt waren und sich in dieser Zeit um den Stolleneingang herum eine Gemeinschaft gebildet hatte, zu der auch ich gehörte, die Tag und Nacht daran arbeitete, diese Bergleute zu retten. An dieser Stimmung erinnert mich das Basislager, auch wenn wir hier niemanden befreien wollen, glaube ich. Noch immer wusste man kaum etwas über die Menschen, die man suchte. Erstmals gesichtet wurden sie von einer Hobby-Wandergruppe aus der Rhein-Main-Region. Diese hatten unweit des großen Feldbergs auf einer Lichtung eine Pause eingelegt, als sie plötzlich zwischen den Bäumen menschliche Silhouetten auftauchen sahen. Von der Begegnung gab es lediglich verwackelte Handyaufnahmen. Zu sehen sind dort scheinbar unbekleidete Menschen, die etwas Helmartiges auf ihren Köpfen tragen und in etwa 30 Meter Entfernung stehen. Aufgrund des starken Zooms kann man kaum weitere Details erkennen. Aus dem Off hört man, wie die Wandergruppe den Unbekannten zuruft. Als diese aus dem Schatten der Bäume treten und beginnen, auf die Wandergruppe zuzulaufen, endet das Video abrupt mit einem Schrei der filmenden Person. Es war nach wie vor ein Rätsel, wie diese Menschen bisher unentdeckt bleiben konnten. Wie das möglich sein könnte, fragte man sich, ob sie vielleicht unter der Erde lebten, in stillgelegten Bergwerktunneln. Und wie lange waren sie schon da? Haben sie die Ankunft der Römer erlebt, die Expansion der Merowinger? Haben sie den Bauernkrieg und die Pest vorbeiziehen sehen, den Einmarsch napoleonischer Truppen, das Beben der Erde durch Bomben der Kriege? Und was bedeutet ihnen ein Airbus A380 im Landeanflug? Am Nachmittag traf sich Ines mit ihrer Arbeitsgruppe, um über anstehende Expeditionen zu sprechen. Der Taunus war weitgehend abgesperrt worden und durfte nur mit Genehmigung der Lagerleitung betreten werden. Da die Lagerleitung nur 3 Expeditionen pro Tag entsandte, waren die Plätze rar gesät. Mehrere in der Arbeitsgruppe schlugen Ines für die nächste Expedition vor, was ihr sehr schmeichelte. Mit Freude nahm sie das Angebot an und versprach, die ersten Tonaufnahmen der Gesuchten mitzubringen. Abends war sie mit Wolfram verabredet. Sie sahen sich mittlerweile regelmäßig. Er lebte in einem geräumigen Container, der vom Literaturhaus Frankfurt angemietet worden und Teil eines Aufenthaltsstipendiums war, das es einer Autorin ermöglichen sollte, als Dokumentarin des Lagers zu arbeiten. Auch ein Mountainbike wurde bereitgestellt. »Hast du das schon gelesen?«, fragte Wolfram und deutete auf dein offenes PDF auf seinem Laptop. »Wurde gestern hochgeladen von dieser Literaturwissenschaftlerin, die im Archiv alte Lieder aus der Region gefunden hat, in denen Menschen im Wald erwähnt werden, die, Zitat, Kessel auf den Köpfen tragen.« Oh, es gibt doch sicher viele Texte aus der ganzen Welt, in denen irgendwann mal irgendwer was über Menschen im Wald geschrieben hat, die seltsamen Kopfschmuck tragen. Ja, antwortete Wolfram, während er sich seine Turnschuhe anzog, aber das macht es ja nur noch interessanter. Gute Schuhe, sagte Ines und dachte darüber nach, sich für die nächste Expedition ein neues Paar zu kaufen. Heute Vormittag bin ich auf einen Text gestoßen, der danach fragt, ob die Vehemenz, mit der hier versucht wird, die Gesuchten zu finden, ob das nicht etwas mit der Vorstellung zu tun hat, dass wir eigentlich nur sagen wollen, wir sind jetzt vollständig, wir wissen jetzt, wo alle sind, das ist die Menschheit. es verschwinden doch ständig Leute. Ja, das erwähnt auch der Autor und redet dann davon, dass genau diese Vorstellung auch der Grund dafür sei, warum wir nicht aufhören könnten, nach Vermissten zu suchen, nach verlaufenen Kindern im Wald, nach unter Trümmern begrabenen, nach Flugzeugen im Meer. Ach, alle Menschen irgendwo, so hieß das Papier. Ein guter Slogan, ein noch besserer Auftrag. Die beiden verließen den Wohncontainer und gingen in Richtung des großen Plenarzells, wo sie sich einen Vortrag anhören wollten. Im Schatten des Zeltes hatten sich eine Rotwildfamilie zum Sterben zusammengerottet. Im Zelt war es schwül unter den Plastikplanen. Die Vortragende begrüßte die Anwesenden und begann ihren Vortrag mit der Behauptung, dass die meisten Erklärungsansätze zur Entstehung dieser isolierten Menschen alle ähnlich vorgehen würden. Indem sie zunächst nämlich auf die Besiedlungsgeschichte des Taunus blickten, auf die Grabhügel der Urnenfelder Kultur, keltische Ringanlagen, Limes, Spuren des Fränkischen Reichs, Herzogtum Nassau, Bundesland Hessen. Und dann lesen wir immer, sagte die Vortragende, dass es sich um Nachfahren des Mitjagervolks handeln könnte oder um Urenkel zurückgelassener Wehrmachtstruppen oder um separatistische Wunderheiler aus den 80ern oder was auch immer. Denn es gibt ja unendlich viele dieser Erklärung, geboren aus den unendlichen Lücken unserer Geschichtsbücher. Und diese Lücken werden natürlich größer, je weiter wir zurückschauen, wobei es mit jedem Jahrhundert immer unwahrscheinlicher wird, dass sie so lange unentdeckt geblieben sein sollen. Also wundert man sich, dass sich keinerlei Aufzeichnungen zu ihnen finden lassen. Eine Verwunderung, die ja letztlich daher rührt, dass wir von vornherein davon ausgehen, dass Menschen sich ausbreiten, dass sie erkunden und erobern. Wir denken, irgendwann muss sich doch jemand von denen mal gefragt haben, wohin führt eigentlich dieser Fluss, den ich jeden Tag sehe, seit ich geboren bin? Ich möchte heute die Frage in den Raum stellen, was wäre, wenn es für diese Menschen schlicht undenkbar war, ihr Gebiet zu verlassen, weil sie etwas verbergen. Die Eingrenzung weiterer Expeditionen auf das umliegende Gebiet des Zweitkontaktes erwies sich als richtige Entscheidung, da es in den darauffolgenden Tagen zu weiteren Zusammentreffen kam. Rastlos arbeitete man sich an den neuen Tonaufnahmen, Videos und Fotografien ab, die von den Expeditionen zurückkamen. Man wusste nun, wie sie aussahen, hellhäutig, eher klein, wie sie sich kleideten, kaum Helm, kannte bald sämtliche Laute ihre Sprache. Darüber hinaus blieb das meiste jedoch noch immer im Bereich der Mutmaßung, da die Gesuchten sich bei den Treffen stets auf Distanz hielten. Die einzige Form des Austauschs lag darin, dass die Expeditionsmitglieder angefangen hatten, Geschenke zurückzulassen, die die Gesuchten mitnahmen. Die Lagerleitung beschloss, sich dies zu nutzen zu machen und in den Präsentkörben Peilsender zu verstecken. Warum finde ich Peilsender so ein peinliches Wort? Als er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu wissen glaubte, wohin diese getragen wurden, ehe sie von der Wildfläche verschwanden, ließ die Lagerleitung eine 7-köpfige Mannschaft aufstellen, die den Spuren des Senders bis zur Heimat der Gesuchten folgen sollten. Ines erhielt eine Zusage für die Teilnahme an dieser Expedition. Am Abend vor der Abreise traf sie sich mit Wolfram unter den missgebildeten Bäumen einer Streuobstwiese, um mit ihm anzustoßen. Er schenkte ihr zur Feier des Tages eine Flasche Äppler und ein Sachbuch über Gabriela Mistral und das Verhältnis von Poesie und Diplomatie. Ines bedankte sich, zeigte ihm die Wanderschuhe, die sie sich im kleinen Schuhgeschäft gekauft hatte. »Ich hoffe«, sagte Wolfram, »ich hoffe, sie bringen dich dorthin, wo die Wahrheit ist, oder zumindestens ins Fernsehen.« Die 7 Expeditionsmitglieder brachen im Morgengrauen auf. Einem ausgetrockneten Bachlauf folgend ging es für sie zunächst steil bergauf, vorbei an abgestorbenen Nadelhölzern, zurückgelassenen Maschinen, immer weiter, bis sich der Wald um sie langsam zu schließen begann und sie in ein dichtes Grün gelangten. Eine Finsternis aus Blättern und Lianen, Freiluftwurzeln, in der das Einzige, was Ines beim Laufen bald noch sah, der Rücken der Person vor ihr war. Nach ungefähr einer Stunde Fußmarsch, ihre Uhren hatten längst aufgehört zu funktionieren, erreichten sie eine Anhöhe. Von dort hatten sie einen unwirklichen Blick auf eine tiefer gelegene Ebene. Ines konnte nicht glauben, was sie sah. Diese Menschen, die man so lange versucht hatte, ausfindig zu machen, sie hatten hier, versteckt unter gigantischen Bäumen, den Frankfurter Flughafen nachgebaut. Genauso wie man ihn kannte. Die Terminals und die Parkhäuser gab es, die Hotels gab es, die Start- und Landebahn gab es, die Fahrgastbrücken gab es und die Nachbildung von Flugzeugen unterschiedlicher Hersteller gab es, einen Tower gab es, Menschen mit Kellen gab es, gehisste Flaggen gab es, Gepäckwagen, Shuttlebusse, Löschfahrzeuge gab es. Sie gingen zum Eingang des Terminals, das viel kleiner war, als es aus der Ferne gewirkt hatte. Dort wurden sie zu einem Schalter gebracht, bei dem sie ihre Rucksäcke aufgeben sollten. Ines legte als erstes ihr Gepäck auf die Nachbildung eines Förderbandes. Sie hatte Angst, etwas falsch zu machen. Der Mensch hinter der Nachbildung eines Schalters tippte etwas in die Nachbildung einer Tastatur und reichte ihr daraufhin die Nachbildung einer Boardingkarte. Nach der Ausreisekontrolle ging es hinein in den Duty-Free-Bereich voller Nachbildung von Ginflaschen und Süßigkeiten. Am Gate mussten sie abermals warten, niemand sprach ein Wort. Ines dachte an ihre Tochter, jemand machte eine Ansage und das Boarding begann. Eine nach der anderen betraten sie das Flugzeug, eine Stewardess hieß sie an Bord willkommen. Vorne saßen zwei Piloten, spielten an Nachbildung von Instrumenten herum. Die Maschine war sehr niedrig klein, sie mussten immer geduckt gehen. Ines wurde ein Fensterplatz zugewiesen. Das Flugzeug war außer ihnen leer. Die Türen wurden geschlossen und jemand machte eine Ansage. Das Flugzeug setzte sich in Bewegung. Ines dachte an ihre Tochter, an die nächsten 10 Jahre ihres Lebens, an die Weltgeschichte, an den Cargo-Kult und an das Aerial Board of Control und an die Gleichgültigkeit der Sonne. Und jemand machte eine Ansage. Und Ines starrte auf den Sitz vor ihr und sah sich, wie sie ihre Tochter in den Kindergarten bringt, wie sie danach in die U-Bahn steigt, zur Arbeit fährt, wie sie mit ihrem laminierten Hausausweis um den Hals des Hauptgebäudes betritt. Hinein in das weitläufige Foyer, vorbei an den Porträts der Generalsekretäre, vorbei an der Dauerausstellung zur unendlichen Geschichte der Vernichtung des Menschen durch den Menschen, den unscheinbaren Flur hinunter, durch die zweite Sicherheitskontrolle, in den Fahrstuhl hinab zu den unterirdischen Verhandlungsräumen, die nur eine dünne Stahlbetonschicht von den Überresten des East Rivers trennt, in einen jener Räume, wo die anderen bereits auf sie warten würden, um gemeinsam mit ihr das Dokument zu verfassen, die Antwort auf das, was sie hier im Taunus vorgefunden hatte. Sie sah sich schon am Ende des Tisches Platz nehmen, ihren Laptop hervorholen und auf die aktuelle Fassung des Microsoft Word-Dokuments gespeichert ist, das nach so vielen Verhandlungen und Diskussionen über Satzbau und Adverbien kaum noch von experimenteller Prosa zu unterscheiden sein wird, weil hier ja unvereinbare Vorstellungen aufeinandertreffen. Weil der Text so gebaut sein muss, dass sich alle darin wiedererkennen in ein und denselben Worten. Und Ines sah sich ihren Laptop an den Beamer anschließen, sah das Word-Dokument auf der Leinwand erscheinen und sah, wie daraufhin alle Anwesenden im Raum gleichzeitig ihre Köpfe in dieselbe Richtung drehen. Und dann fängt es an. Und jemand macht eine Ansage. Und die Maschine fuhr langsam über das Rollfeld und Ines sah sich um und bemerkte erst jetzt, dass sich ihr Sitznachbar im Duty-Free-Bereich, etwas gekauft hatte. Noch nie hatte sie eine solche Angst vor einer Stange Toblerone. Ich hoffe, das auch macht Sinn. Das war jetzt ja eine gekürzte Version, aber die längere Version macht jetzt vielleicht auch nicht mehr Sinn.
Ja. Nee, ganz, ganz herzlichen Dank und vielleicht als Rahmeninfo, die auch als Einstieg dann vielleicht später irgendwie in die Debatte darum, wie das war, das beim Bachmann-Preis zu lesen. Also dieser letzte Satz ist dort schon in der Jury-Diskussion gekürt worden als der beste letzte Satz in der Geschichte des Bachmann-Preises, also quasi so eine Art inoffizieller Zusatzpreis, den es in der Form nicht ausgeschrieben gibt, aber der spontan ihm auch noch verliehen wurde. Ich denke, es gibt in dem Text zahlreiche Stellen, die man als Anknüpfung an Themen, die wir hier besprechen, nutzen können. Ich würde jedoch gerne eine vom Anfang herauspicken, von der ich jetzt hoffe, dass sie sich in der gekürzten Version nicht großartig unterscheidet von der, die ich mir hier aufgeschrieben habe, nämlich in diesem ersten Begegnungsgespräch von Ines und Wolfram tauschen sich die beiden unter anderem darüber aus, wie es ist, sich beim Schreiben ständig mit anderen zu vergleichen. Es gibt diesen Satz, das Gefühl, Zitat, nichts auf die Reihe zu kriegen, was nur annähernd so interessant wäre wie das, was andere zustande bringen. Zitat Ende. Und insbesondere in einem Wettbewerbstext wie diesem scheint das keine nebensächliche Beobachtung zu sein. Und dazu würde ich gerne natürlich gleich etwas von dir hören. Aber vielleicht als erstes an dich, Caroline, da du ja im Zuge deiner Forschung auch sehr viel mit Autoren und Autorinnen gesprochen hast, diese Interviews auch qualitativ ausgewertet hast. Kannst du was dazu sagen, welche Rolle also diese Art des kompetitiven Selbstvergleichs in der Arbeit von Autorinnen in der Gegenwart spielen und vielleicht auch mit Bezug auf solche konkreten Wettbewerbssituationen wie zum Beispiel der Bachmann-Preis? Und dann können wir gleich noch konkreter über den sprechen.
Ja, das Interessante ist ja in Klagenfurt, dass hier eben diese kompetitive Singularität, die SchriftstellerInnen ja immer schon anhaftet und die auch historisch gesehen immer auch als ein Modus von ästhetischer Differenzierung betrachtet wurde, indem man sich eben verglichen hat mit dem, was war und etwas Neues schaffen wollte, sich abgrenzen wollte von der bisherigen Kunst, auch immer die Frage verhandelt hat, was ist Kunst, ne? Sozusagen, das hatte immer einen vorwärtstreibenden, progressiven Charakter. Und das sozusagen wird in Klagenfurt ja auch schon immer ausgestellt und performativ veranschaulicht. Und interessant finde ich, wie AutorInnen damit umgehen, sich sozusagen in diesem Schauspiel zu bewegen, in diesen Strukturen, die vorgegeben sind. Du hast gerade eben gesagt, es ist ein strategischer Text, den du geschrieben hast, eben ein Wettbewerbstext, der bestimmten Anforderungen, bestimmten Konventionen entsprechen muss, damit er funktioniert. Andererseits aber du etwas kreieren möchtest als Autorin, was neu ist, was noch nicht gesagt wurde, gerade angesichts der ungeheuren Masse an Titeln, an Literatur, die schon entstanden sind historisch, die aber auch jedes Jahr aufs Neue von Programm zu Programm immer wieder neu entstehen. Das heißt sozusagen dieses Bedürfnis einerseits sich zu exponieren, sich abzugrenzen, andererseits aber auch sich natürlich dann diesen bestimmten Konventionen und Regeln dann zu unterwerfen. Ne? Also das finde ich, das war bei den AutorInnen, mit denen ich gesprochen habe, war das immer so eine Abwägung. Ne? Und je nachdem, wie ich sie adressiert habe, konnten sie da auch, wie du das ja auch kannst, selbst auf sich schauen und eben diese Regeln sichtbar machen, explizit machen. Andererseits war aber die Idee, autonom zu sein, sich abzugrenzen, sich zu unterscheiden, etwas Außerordentliches ästhetisch zu leisten, sehr, sehr wirkmächtig für das eigene Schaffen, für das eigene Schreiben, aber auch für die Identifikation eben als Autorin. Und insofern, das finde ich eben auch ganz spannend, ist natürlich Klagenfurt ein Schauplatz von ästhetischen Wertungskämpfen, einem bestimmten vorgegebenen agonalen Raum, aber das lässt sich ja sozusagen auch auf Gesellschaft insgesamt übertragen, ne? Sozusagen, wenn gesamtgesellschaftlich Vergleichspraktiken implementiert werden und da ganz ähnliche Mechanismen wirksam werden und sozusagen dieser Text dann eben nicht nur sozusagen ein Wettbewerbstext ist, ein Klagenfurt-Text, sondern vielleicht auch viel verrät über ja, spätmoderne Individualität und deswegen vielleicht auch dann nochmal ganz anders affiziert hat, die LeserInnen. Das ist ja nicht nur ein Literaturbetriebstext. Ne?
Es stellt sich ja sozusagen, also was wir viel sozusagen, wir betreiben eher so einen ethnografischen Zugang, das heißt, wir sitzen viel auch bei den Auswahlverfahren an Kunsthochschulen dabei, ne? Und was dann eben sozusagen, können ja sozusagen die soziale Erwünschtheit nicht komplett ausschließen, also die führen natürlich in gewisser Weise wahrscheinlich ein anderes Gespräch unter sich, werden sie die Leute bewerten, als sie das tun würden, wenn wir nicht da säßen. Aber das Kriterium, an das sich alle immer hangeln, ist eben genau dieses, was du eben meinst, also Originalität oder sowas, ne? Also sozusagen dieses Disruptive in irgendeiner Weise mit Form spielen oder so. Aber das zerrinnt einen natürlich auch die ganze Zeit in den Händen, in deinen, also, ne, also wenn du versuchst, das irgendwie an die Wand zu nageln, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Und so sind ja alle Wettbewerbe, und das macht ja sozusagen auch den Reiz aus oder den Fun, den es bringt, die Ungeklärtheit der Kriterien, die Ungeklärtheiten der sozusagen auch Verflechtungen im Feld, weil sich die Hälfte dann ja noch irgendwie auch untereinander kennt. Da wird ja letzten Endes sozusagen aus dem Frust, ne, der in diesem Wettkampf vielleicht entstehen kann zwischen Leuten, sozusagen den Neid, warum halt jetzt die Person den Preis oder das Stipendium oder was auch immer bekommen, da schwingt ja in gewisser Weise auch noch so ein verankertes, meritokratisches Verständnis, die hat das nicht verdient mit zum Beispiel das Kriterium der Originalität. Das ist doch alles, haben wir auch schon tausendmal gehört. Oder die setzt auf ein sicheres Pferd oder so weiter. Also da komischerweise sozusagen diese Kritik entfacht sich dann nicht immer, aber oft schwingt da eigentlich sozusagen so eine Vorstellung von Leistungsgerechtigkeit, die so eine Objektivierung hat, so wie das Kunst ist Literatur oder Kunst ist ein Handwerk. Und das kann man dementsprechend nach bestimmten ästhetischen Prinzipien irgendwie auch als solches bewerten.
Und das finde ich ist eben das Spannende, ne? Weil gerade dadurch, dass die Beurteilungskriterien nicht objektivierbar sind, ein Stück weit auch kontingent der Situation verschuldet sind, wie in Klagenfurt, die Juryzusammensetzung, aber auch wann wer liest und so weiter, dass das bei den Autorinnen, mit denen ich gesprochen habe, oftmals solche Beurteilungsmechanismen in Gang setzt, dass Literaturpreise ja auch von Glück abhängen und eben letztlich dem eigenen Handeln, der eigenen Wirkmächtigkeit entzogen sind, eben nicht diesem meritokratischen Versprechen dann genügen. Und das leistet dann wieder auch solchen Argumentationsmustern Vorschub, die dann Erfolg auf, ja, letztlich außerliterarische, außerästhetische Eigenschaften zurückführt. Oftmals kam in den Gesprächen in meiner Studie die Vorstellung von Seilschaften. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr präsent. Naja, also die Autorin hat eben sehr gut connected mit den anderen. Ach, die Jury war der Autorin von Anbeginn an wohlgesonnen. Ah, die Autorin, und jetzt dieses Mal nicht gegendert, die sollte hochgeschrieben werden von der Kritik. Also diese Idee, dass es so eine Seilschaft gibt, eine bestimmte soziale Aktion, die zu Erfolg dann führt, die jemanden hochschreibt, das finde ich eben ganz spannend. Aber man kann sich auch nicht letztlich von diesem Leistungsgedanken freimachen. Das ist nach wie vor handlungsleitend. Und dadurch, dass es aber in der Praxis auch die Strukturen eines Wettbewerbes sind, entsprechen eben eigentlich schon nicht denen von klassischen Leistungsbewertungen, weil Leistungsbewertungen immer graduell sind. Und ein Literaturpreis ist eher erfolgskodiert, das heißt, der ist binär, es gibt Gewinner oder Verlierer, oder aber ordinal, erstens, zweitens, drittens. Na, und das ist sozusagen, das ist so ein Konflikt, den glaube ich dann, den dann diesen ästhetischen Bewertungssituationen gerade bei Literaturpreisen inhärent ist und der irgendwie ungelöst ist und dadurch auch immer wieder dann ähnliche Konflikte provoziert und Legitimationsdefizite auch von Literaturpreisen.
Genau, und auch ne, noch so ein klassisches, also das eine ist sozusagen Netzwerkressourcen, die man anzapft, oder auf eine etwas symbolischeren Ebene, den Matthäus-Effekt, kann ich aus eigener Nähkästchen plaudern. Ich habe mal so ein Stipendium bekommen und wurde dann eingeladen in die Institution. Und die hatten eine ganz gute, bekannte Jury und die Rückmeldung von dieser Leitung an mich war, ja, die Jury hat jetzt nicht so ganz verstanden, was das sollte, der Antrag, also wo sie sich hier beworben haben, aber ihr erstes Buch wurde ja gut besprochen. Aber das Interessante ist dann eben, dass am hinten wird dann trotzdem die Leistungsflagge hochgehalten. Reflektiert wird ein bestimmter Teilbereich des Literaturmarkts, dass man nicht sagt, Krimis und ein Gesellschaftsroman funktionieren irgendwie ähnlich, sozusagen, da wird nochmal unterschieden, aber schon die Vorstellung, dass es da dann gewisse, eigentlich eine inhärente Vergleichbarkeit in den Texten eingeschrieben ist, die müsste man nur sozusagen mal richtig ausoperationalisieren oder was auch immer. Das wird so nicht ausgesprochen, aber das schwingt ja dann immer hinten mit, wenn man sagt, es ist nicht fair.
Ja, total spannend. Also ich überlege gerade, an welchem Punkt man dort ansetzen kann. Vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf die konkrete Situation, also das Ganze soziologisch zu beobachten und währenddessen noch Teil zu sein. Also wir hatten gerade irgendwie über Seilschaften, über Connections gesprochen. Also inwiefern ist das irgendwie vielleicht auch für dich dann dort vor Ort oder inwiefern wurde es auch so rezipiert, dass du dann diese Seilschaft, dieses Netzwerk irgendwie auch brichst beziehungsweise dort auftrittst als etwas anderes. Du bist irgendwie so auch als Soziologe da, du beobachtest das, du nutzt irgendwie die Situation in einem anderen Feld irgendwie für Forschungsergebnisse. Also auch das kann ja generell, also vielleicht irgendwie intern unter den Autoren oder auch in der Jury, sie hat ja auch darauf reagiert, das auch kommentiert. Also ich meine, welche Rolle hat das für dich, wo wir schon beim Strategischen sind, gespielt, dass das vielleicht auch als so ein Signal irgendwie gewirkt haben kann, okay, hier komme ich und schreibe einen Text, aber bin halt auch Soziologe und schaue mir das Ganze an. Gab es da positive Effekte, negative Gespräche? Vielleicht kannst du einfach ein bisschen weiter davon.
Ich kann natürlich nur darüber spekulieren, weil die meisten mich nicht darauf angesprochen haben, zu sagen, oh, jetzt fühlte ich mich aber beobachtet und deswegen habe ich das so und so gemacht. Zumal wir waren ja 4 Leute vor Ort und ich habe natürlich jetzt nicht die Jurymitglieder interviewt und gesagt, was sucht ihr denn hier eigentlich? Kann ich euch da irgendwie helfen? Von daher war ich schon sehr auf eine kuriose Weise der Nicht-Teilnehmendste an der Forschung. Und inwiefern das sozusagen Teil meiner Praxis vor Ort war oder wo sich das gemischt hat, war natürlich genau der Moment, den du angesprochen hast. Ich hatte mir angewöhnt, die ganze Woche über sozusagen mitzuschreiben, wie man das ja macht, so Feldnotizen. und hatte dann den Modus nicht ausgeschaltet. Also ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich mache das auch, während die sich unterhalten. Und das ist natürlich wie so für die eine provokante Geste. Das haben die ja noch angesprochen. Ah, wir werden hier eigentlich bewertet gerade. Oder wir werden in irgendeiner Weise beobachtet. Fällt mir schwer, sozusagen da irgendwelche Distinktionseffekte, die das erzielt haben kann, abzuschätzen. Ich glaube, in der Außenwahrnehmung war das ein bisschen so, aber vor Ort fällt mir das schwer einzuschätzen. Ich weiß nur, dass es, und da kommen wir wieder zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dass es für mich natürlich wie affektive Entlastung irgendwie gesorgt hat, dass ich eigentlich die ganze Zeit irgendwas anderes zu tun hatte und dann immer mit den anderen zusammen so, ah, das war total interessant, dass Jurymitglied X gerade das und das im Interview gesagt hat oder so. Und da gab es schon viele kleine Sachen, wir müssen das noch ein bisschen systematisch auswerten, da sind wir alle noch nicht zu gekommen, weil wir viele andere Baustellen gerade haben. Also so viele kleine irgendwie, für mich vor allem als Organisationssoziologen, hauptsächlich organisationssoziologisch unterwegs seienden Forscher, interessante Aspekte, wie die Rolle des ORF zum Beispiel. Ne? Also das ist ja sozusagen ein Schauspiel, was davon lebt, von diesen Kämpfen rauszufinden, was ist ein guter Text, was macht den aus und da irgendwie sich gegenseitig anzupflaumen. Und der ORF ist sozusagen eine scheinbar ja vor allem rahmende Rolle, aber was ich sozusagen, bevor ich da vor Ort war und auch nicht mit Leuten vom ORF gesprochen habe, wusste ich nicht, dass auch der ORF die Jury besetzt. Also das ist, ne, die, das ist eine sehr bewusste Auswahl, bestimmte Dynamiken antizipieren sozusagen in der Jury und so weiter. Und die Jurymitglieder ihrerseits, Stichwort Organisationszweck oder Programm, die wissen natürlich auch, dass das, was sie in der wenigen Zeit, die ihr zur Verfügung steht, sagen müssen, funktionieren muss für das Format. Also die denken anders, die reden anders, die interagieren anders, als sie das jetzt sagen in so einem Ping-Pong-Situation wie im Feuilleton machen würden, weil sie wissen, am Ende des Tages muss es unterhalten. Und inwiefern meine eigene Rolle, das fällt mir schwer einzuschätzen, das müssten mir die anderen wahrscheinlich eher spiegeln, als ich das selber machen kann.
Kannst du denn was dazu sagen, ob in der Jury-Diskussion vielleicht auch vergangene Konflikte um ästhetische Bewertung aufgenommen und berücksichtigt wurden? Also das äußern ja dann Jurymitglieder häufig, dass natürlich es eine sehr wirkmächtige, aber eine Fiktion ist, einen guten Text rein nach ästhetischen Maßstäben zu beurteilen, sondern da eben Literaturpreise legitimierungsbedürftig sind und Kritik ausgesetzt sind, versucht man diese Kritik zu berücksichtigen, vorwegzunehmen. Das heißt beispielsweise, nicht schon wieder ein Mann, jetzt bitte mal aber irgendwie was Experimentelles und nicht was so Konventionelles, nicht schon wieder ein autofiktionaler Text. Ne? Also das sind ja alles Äußerungen, die von außen an die Jury herangetragen wird, die so verinnerlicht werden und dann aber übersetzt werden müssen in diese Fiktion der ästhetischen Urteilsfindung, den guten Text, die gute Literatur dann eben zu prämieren. Ist dir das aufgefallen in der Jury-Diskussion? Ich erinnere mich jetzt nur so rückblickend daran, dass dann auch häufig gesagt wird, ich weiß nicht mehr, ob das Insa Hilke war, hat gesagt, komm, lass uns mal zurück zum Text gehen. Lass uns mal in den Text wieder reinschauen und nicht das Außen, ne, das sozusagen, was als Text extern wahrgenommen wird, betrachten.
Text extern und dann eben, weil die auch diese sehr bestimmte Besetzung haben, was man sehr merkt, dass sozusagen dieses vorangegangene Zusammenarbeiten ausgetragen wird. Also so grundsätzliche Stellvertreterpositionen, so wie, ach, du machst doch wieder das und das und du findest wieder nur den und den gut. Ne? Also das ist natürlich unmittelbar anknüpfend an so bestimmte verallgemeinerbare Positionen, wo man dann aber auch merkt, das sind einfach sozusagen diese Kämpfe um Deutungshoheit innerhalb der Jury, die tradiert sind. Also die laufen die ganze Zeit auf sehr ähnlichen Pfaden aufeinander zu und beschießen sich dann. Dieses am Text argumentieren ist ja auch qua Form kaum möglich, ne, oder auch gar nicht vorgesehen in dem Sinne, weil das hört sich, das ist ja sozusagen dann noch langweiliger. Sondern es geht ja gerade darum, immer die Position der anderen zu attackieren. Und da nimmt man natürlich immer wieder Bezug zum, wie Autofiktion ist ja gerade im Kommen. Oder wir haben ja die letzten Jahre ganz viel Dystopie gehabt. Hier haben wir jetzt wieder ein schönes Beispiel oder ein besonders schreckliches Beispiel dafür. Also genau, es wird eigentlich schon sozusagen externe Referenzen herangezogen. Aber ich glaube, wenn ich so verallgemeinern kann, die Dynamik innerhalb der Jurygruppe und ist dann, glaube ich, schon noch wie so das entscheidendste Momentum, was so eine Diskussion dann hat, abseits davon, dass sie natürlich immer über unterschiedliche Texte reden. Aber das, was Bourdieu ganz am Anfang schon in die Regeln der Kunst irgendwie mit diesem Entdecker-Entdeckerin-Status irgendwie stark macht, von die gibt's auch um was. Ne? Sich als Entdecker oder Entdeckerin zu formieren, ist auch ein Kampf gegen andere, die da eben dasselbe Gold in Mexiko entdecken wollen, wie man selbst.
Ja, das ist spannend. Also wenn du auf die Figur der Entdeckerin mal anspielst, weil da muss es ja etwas zu entdecken geben. Das heißt, es ist auch eine andere Vorstellung dann nochmal von Künstlertum. Also es muss ein Potenzial vorhanden sein, das herausgearbeitet werden muss, das von der Expertin verstanden werden muss. Und wenn ihr eben auch bei den Auswahlgesprächen bei Kunsthochschulen anwesend seid, das ist eben etwas, was mir eben auch in den Gesprächen sehr oft begegnet ist, diese Vorstellung, dass eben eine Autorin doch noch eine bestimmte von Talent und Begabung innehaben muss, die zur Originalität befähigt, was sozusagen auch nicht so wirklich mit der meritokratischen Leistungsidee dann konform geht, weil das ist so etwas, was nicht erlernbar ist, was in der Person auch ruht und eigentlich so an ganz alte kulturelle Codes dann auch wieder anknüpft, die bis heute dann aber wirkmächtig sind und die aber vielleicht so mit spätmodernen Normen wie Authentizität und so etwas dann auch aufgeladen werden und womit man sich als Autorin vielleicht auch dann ganz gut identifizieren kann.
Ja, wir haben jetzt oft also von der Jury gesprochen, den Juroren und oftmals eben aus so einer Autorenperspektive her, wie man das irgendwie wahrnimmt, was dort passiert. Und es ist ja dann doch irgendwie immer wieder erstaunlich, dass ja innerhalb von Juries auch oftmals so eine Art von Selbstrekrutierung irgendwie stattfindet. Also man hat irgendwie besonders erfolgreiche Schriftstellerinnen oder auch Experten, die dann irgendwie diese Juries bilden und die dann in unterschiedlichen Funktionen wahrscheinlich sehr ähnliche Probleme mit der Idee dieses Bewertens irgendwie artikulieren können, aber dann eben selbst in der Situation sind, dass so, okay, jetzt machen wir das irgendwie. Und ich weiß, dass du, Caroline, dich auch oft mit solchen Gatekeeper-Funktionen beschäftigt hast, eben nicht nur mit Autoren und Autorinnen gesprochen hast, sondern teilweise auch mit Leuten, die regelmäßig solche Juryarbeit machen. Du, Juan, warst fast selber auch schon mal in Juries vertreten, also nicht nur für Literatur, auch für Computerspiele, aber es scheint mir von der Idee her etwas Ähnliches zu sein. Also wie ändert sich eigentlich die Problembeschreibung dessen, was dort passiert, wenn man auf der anderen Seite ist und sich überlegt, was wird hier eigentlich gerade verglichen, wie können wir das bewerten, ist das irgendwie fair? Könnt ihr da aus Erfahrung beziehungsweise aus Beobachtung und Studien noch was von dieser Institutionsseite her sagen?
Wenn man in so einem kommunikationstheoretischen Blick da drauf schaut, so unterscheidet es gibt so wie Argumentation versus Verständigung, Argumentation irgendwie sozusagen der Versuch, das andere gegenüber mit rationalen Argumenten von der eigenen Position zu überzeugen und am Ende bei einem Konsens zu landen, und Verständigung wäre eben das Agree to Disagree, wir haben unsere eigene Position und die sind unvereinbar oder wir können sowieso keinen Konsens erzielen, ist, was ich da sozusagen bemerkenswert finde an Bewertungsverfahren insgesamt, aber insbesondere wenn es um so abstrakte Begriffe wie Begabung, Originalität, künstlerisches Potenzial oder was auch immer geht, ist es, dass sie auf der Formebene, also auf das Form des Verfahrens und auch in der Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird, wie Argumentation klingen. Aber wenn man sich dann die Mühe macht, so einen Fall zu rekonstruieren, am Ende hat man es mit Verständigung zu tun. Also Leuten, die eigentlich die ganze Zeit so ganz knapp aneinander vorbeireden, wo die Argumente nur so selten sozusagen jemand von der eigenen Position abbringen. Aber es wird das Argumentationsspiel gespielt. Das ist ja auch der Sinn von einer Jury, dass sich die Leute eben auf die einander eingehen. Aber eigentlich ist allen von vornherein klar, wir sind hier im Verständigungsmodus.
Ja, und gleichzeitig glaube ich nach wie vor, das Selbstverständnis von Literaturpreisen und auch von Juryarbeit, dass man nicht nur die ästhetische Reputation einer Autorin befördert, sondern eben auch ein Werk auszeichnet, das es vielleicht auf dem Markt der ökonomischen Waren, der Buchwaren schwer hat. Darum die Tendenz, vielleicht etwas auszuzeichnen, zu prämieren, was experimenteller ist, was einem anderen Literaturverständnis dann gehorcht, ja, als sozusagen als Bestsellerliteratur beispielsweise. Das ist, glaube ich, dann schon noch so diese alte Idee dann auch von Literaturpreisen oder auch von Stipendien, von Literaturförderung, dass man einerseits versucht, Freiräume, ökonomische Freiräume zu schaffen durch diese Geldsumme, andererseits aber auch jenen literarischen Werken zur Sichtbarkeit verhilft, die auf dem Markt unsichtbar bleiben, was dazu führt, dass sich natürlich dann auch bestimmte homogene ästhetische Geschmacksurteile in Jurys dann auch ausbilden, dass eine bestimmte Form von Literatur tendenziell als gut bewertet wird, die eben nicht so marktgängig ist. Und dass da aber, glaube ich, gleichzeitig vielleicht die eigenen sozialen Voraussetzungen dieser ästhetischen Bewertung nicht so ganz reflektiert werden, ne? Und die aber gerade eben, wir hatten das ja schon mit Konflikt, herausgefordert werden, eben durch immer lauter werdende Stimmen dann auch in der literarischen Öffentlichkeit. Man erinnert sich vielleicht an diese ganze Debatte, die sich um den Leipziger Buchpreis 2021 entfacht hat, als ein offener Brief entstanden ist, der eben von einer institutionellen Struktur des Ausschlusses gesprochen hat, weil eben ganz bestimmte eher männliche, eher weiße Autoren und damit auch ein bestimmtes Schreiben als prämierungswürdig dann erachtet wird. Also das finde ich eben ganz spannend, so zu sehen, wie viel hier gerade aber auch so in Bewegung ist und sich Jurys auch einer anderen Form von Öffentlichkeit gefallen lassen müssen, eine andere Form Kritik dann auch ausgestellt sind. Damals in dieser Debatte war es so, dass die Jury dann sehr stark gesagt hat, nee, also wir können nun keine außerliterarischen Bewertungsmaßstäbe heranziehen, wie Herkunft, Geschlecht und so weiter, weil das sei letztlich ungerecht. Wir beschränken uns hier eben auf das ästhetische Urteil, blenden dabei aber auch, dass sozusagen dieses ästhetische Urteil gerade überhaupt soziale Ungleichheiten verdeckt und hervorbringt. Das ist, finde ich, total spannend, weil man hier nochmal eben im Bereich der Literatur und der ästhetischen Kämpfe um Wertung vielleicht dann nochmal ein ganz anderes Verständnis für gesellschaftliche Konflikte auch bekommen kann und auch eben wie sozusagen hier dann auch Ausschluss- und Schließungsmechanismen dann verdeckt werden, ne? In dem Fall der Literatur eben über ästhetische Urteile.
Und dann zeigt sich also dieses, auch ein Zitat, was bei uns immer wieder viel bei so Auswahlverfahren für Kunsthochschulen ist, die A-Fälle, die besten, die sind sonnenklar. Mhm. Die sieht man und es ist sonnenklar, das ist eine unglaublich talentierte Malerin. Und das beendet dann auch sozusagen den Gespräch. Also die Argumentationsebene ist sehr variabel. Aber wenn man, Stichwort ästhetische Kriterien, man muss sich ja nur anschauen, wie sozusagen zum Beispiel der Deutsche Buchpreis. Das ist ja fast schon eine algorithmische Verteilung von Deutsch, Österreich, Schweiz. Große Verlage, mittlere Verlage, kleine Verlage, Frühjahr, Herbst, Mann, Frau. Also auch die Undenkbarkeit, dass wenn zwei Bücher von derselben Autorin Jahr auf Jahr sozusagen, wo sich die Kritik einig ist, die schreit, das ist das Beste, was jemals gemacht wurde, das würde ja trotzdem nicht zweimal in Folge den Deutschen Buchpreis. Ist ja völlig undenkbar und genau. Und bei den Kunsthochschulen ist es ähnlich. Also die schaffen quasi das formale Wunder, Jahr auf Jahr dieselbe Punktlandung an Leuten zu finden. Das geht sogar so weit, in einer Kunsthochschule gelingt ihnen das Kunststück, die kriegen diese Mappen rein, ne, die sie wirklich, das betonen die alle, es geht hier um ästhetische Kriterien und die kann man auch rausdetaillieren, die kann man an Bildern sehen, die kann man in den Texten sehen. Und die sortieren die alphabetisch in so Vorgruppen, ne, damit, um die Mappen so ein bisschen zu klein zu arbeiten. Und diese Vorgruppen, also A bis G, dann weiß ich nicht, A bis, hast du nicht gesehen, bringen immer dieselbe Anzahl an Leuten mit. Also Genialität ist dann quasi alphabetisch normal verteilt. Dieses, man muss nur gerade auf so einer formalen Ebene drauf gucken, dann funktioniert der ganze Kram nicht mehr.
Unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.